mit der Fabienne Wernli
und der Gopfeller.
«Two Moms» wird dir präsentiert von der Migrobank. Die Bank, die die Menschen ins Zentrum stellt und ihnen dabei hilft, täglich bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Und das mit einem einfachen und direkten Zugang zu allen Banking-Dienstleistungen. Je nach deinem Wunsch ganz digital oder auch mit einer individuellen Beratung. Ein Wahnsinns-Interview, Go und ich heute haben. Wir sind nämlich im Gefängnis Dielsdorf, das ist für Frauen. Und ja, wir haben jetzt so eine Tour bekommen, wir wissen gar nicht recht, wo anfangen. Es ist doch ein bisschen beklemmend, mit wenig Fenster, überall Gitter. Und vor uns sitzt die stellvertretende Gefängnisleiterin Isabella Rück. Schön, dass du da bist, hoi.
Schön seid ihr da.
Also Zimmer, es ist jetzt, hast jetzt nicht mega Platz. Und zum Teil sind ja auch dann die inhaftierten zu viert in einem Zimmer oder so, wenn sie das wollen. Ich weiss, es kommt ein bisschen darauf an, je nachdem, was für eine Geschichte haben und so. Wir haben auch dürfen ein Kinderzimmer anschauen, also ein Zimmer für eine Mutter mit einem Baby oder kleinen Kind. Wie oft kommt das vor? Wie oft kommt eine Mutter dahin mit einem Kind?
Das kann man gar nicht so sagen. Also letztes Jahr waren es 3 inhaftierte Frauen, die wir mit ihren Babys da hatten.
Also es ist verrückt, du sagst Babys. Jetzt, das ist untersuchungshaft, das heisst, man ist so ein bisschen in der Unschuldsvermutung drin. Doch ist es aber ziemlich ein erhärteter Verdacht, sonst würde man nicht ins Gefängnis kommen. Wie ist das? Ist sie mit dem Baby einen Straftat begangen oder holt man das Baby dann nachträglich von zu Hause rein? Darf jede Frau ihr Kind mitnehmen? Oder was ist da rund um das Mami sie im Gefängnis zu sagen?
Es gibt wie beides. Also in der Regel, wir in Dielsdorf, wir nehmen nur Mamis mit Kindern bis 18 Monate bei uns auf. Das aber auch nicht um jeden Preis. Also es kann jetzt sein, dass eine Frau schwanger verhaftet wird und das Kind während der Inhaftierung gebärt, oder? Dann ist es für uns wie selbstverständlich, dass sie das Baby bei sich behalten kann. Soweit sie sich aber auch um das Kind kümmern kann. Also wir prüfen das dann wirklich sehr genau und die Verfahrensleitung, also die Staatsanwaltschaft, die entscheidet dann natürlich auch. Und wir müssen wie wirklich sicher sein, dass die Frau sich auch um das Baby kümmern kann, weil zum Schluss, also am Abend machen wir die Tür zu und wir wissen nachher nicht, was passiert.
Also. Aber das ist ja verrückt. Also das heisst, jetzt, das ist gerade so der krasseste Fall, oder? Du bist schwanger im Gefängnis. Wie läuft das ab? Ich mag mich erinnern, ich hatte so eine wunderschöne Zeit im Spital, mit meinem Baby gestillt, nach einem Wochenbett und man ist umsorgt von allen und so. Wie ist das denn da? Also kann man sich das vorstellen? Gibt es da so ein bisschen Wochenbett schon im Programm, oder?
Es ist im Endeffekt genauso wie auch außerhalb der Gefängnismauern. Also die Frauen, die bekommen genau die gleiche medizinische Versorgung. Also sie haben alle Untersuchungen im Spital, die sie brauchen. Es kommt eine Hebamme zu Besuch. Sie haben die Möglichkeit, einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen, aber bei uns im Haus dann. Wenn es dann soweit ist, dann wird die Geburt eingeleitet, sie kommen ins Krankenhaus.
Aber sitzt da ein Polizist im Geburtssaal?
Nein, das schon nicht, aber davor.
Also dort ist wirklich einer vorne dran. Und wenn die Geburt jetzt irgendwie 18 Stunden geht, dann sitzt er 18 Stunden im Schichtwechsel. Ja, und, und dann ist das Baby da und dann dürfen sie aber die Zeit auch noch geniessen mit dem Kind im Spital.
Ganz genau.
Immer mit einem Polizist auf dem Stühle.
Vorne ganz dran. Genau.
Da habe ich auch gerade noch eine Frage.
Also wenn ein Polizist ist, ist es eine Sicherheitsfirma, okay, die das dann überwacht.
Und wenn dann das Kind da ist, kann dann der Vater und die Familie rundherum können sie das Kind dann besuchen und so? Oder ist die Frau wirklich quasi ein bisschen isoliert von der Außenwelt, die sie vorher kennt hat?
Also in der Untersuchungshaft ist das natürlich abhängig von den Erlaubnissen vom Staatsanwalt, oder? Also ob und wer dann nachher die Mutter mit dem Baby besuchen kann. Also wenn die Staatsanwälte das erlauben, dann ist das selbstverständlich so, dass sie die Besuche machen können.
Und nachher hast du gesagt, bis 18 Monate darf das Baby, je nachdem, muss man abklären, auch da ins Gefängnis kommen und mit der Mami wohnen. Gilt dann für das Kleinkind die gleichen Regeln wie für die Mutter? Also darf das auch nicht gross raus, außer in den Spazierhof? Oder wie ist denn das für das Kind?
Nein, also das Kind oder das Baby, das ist ja unschuldig.
Ja.
Und die Mütter mit den Kindern, sie haben... Wir haben schon sehr viele Freiheiten, also alle Inhaftierten, aber sie haben noch zusätzlich Freiheiten. Also die Zelle ist praktisch die ganze Zeit offen, also abhängig auch vom Alter vom Kind. Also wenn natürlich Neugeborene, die schlafen sehr viel, die brauchen das weniger. Aber sonst haben die Mütter viel mehr Freiheiten. Sie haben auch viel mehr Sachen in der Zelle, wo erlaubt sind. Also man versucht das wirklich so angenehm wie möglich zu machen.
Oder? Aber gehst spazieren, einfach so mal eine Runde drehen, das kann das Kind mit irgendeiner Aufseherin oder mit wie geht denn das?
Also jemand nach draußen, außerhalb so, der Mauern.
Genau.
Im Grundsatz, wenn es Familie draußen hat,
ja,
und die Staatsanwälte das erlauben, dann darf das Kind oder das Baby auch für Spazierrunden nach draußen gehen. Wenn die Kinder älter sind, haben wir auch die Möglichkeit, sie in eine Kinderkrippe zu geben. Mhm. Also hier im Ort auch selber ist eine Kinderkrippe, mit der wir zusammenschaffen, damit die Kinder auch andere Kinder kennenlernen, oder? Das ist, und die Mütter auch entlastet werden.
Ja,
die das wollen, oder?
Das ist natürlich ein grosser Punkt. Da hat sie dann nicht wie 10 Kinder, die miteinander können spielen können, sondern kommt es überhaupt vor, dass mehrere Kinder gleichzeitig da sind?
Also in 14 Jahren, wo ich jetzt hier bin, war das meiste 6 kleine Babys.
Aber in dem Fall eben ab 18 Monaten ist sowieso klar, da kommen jetzt nicht mehr da rein.
Selten. Wir haben jetzt vor kurzem haben wir einen Fall gehabt, wo ein zweijähriger Junge mit dabei war. Aber dort haben wir festgestellt, dass es fast schon, dass der Junge schon fast zu alt ist. Er kriegt zu viel mit. Mhm. Also es ist gleichwohl nicht wie draußen und das Gefängnis. Ihr habt es ja gesehen, es sind enge Räume, es hat nicht diese Weitläufigkeit. Und Kinder ab einem gewissen Alter, die brauchen Platz, die haben so viel Energie, die wollen laufen. Und da finden wir, dann ist das Gefängnis schon nicht mehr der richtige Ort dafür, oder?
Aber ist denn schon was heisst das? Also wo ist denn das Kind? Bei irgendeiner anderen verwandten Person oder nahestehend oder in einer Obhut von einer Behörde?
Also
in einem Heim?
In der Regel, ich habe es erst einmal erlebt, dass die inhaftierte Mutter mit dem Kind, dass das Verfahren dann nicht so schnell abgeschlossen werden konnte, dass man wirklich wusste, es geht noch länger. Und dann gab es halt auch die Situation, wo das Kind dann fremdbetreut werden musste, oder weil also, keine Familie da war, oder?
Also ich finde es herzzerreißend, wenn ich mir vorstelle, was du auch vorher uns bei dem Rundgang erzählt hast. Es sind ja ein Haufen Frauen auch vom Ausland, die vielleicht an der Grenze geschnappt werden oder halt einfach ihre Kinder irgendwo noch haben. Die können ja dann wie nicht so einfach nachgezogen werden. Das hast du uns auch erklärt. Das ist natürlich auch mit viel Bürokratie verbunden. Aber ich denke, der Aspekt, du bist als Frau oft so ein bisschen die, die für die Betreuung zuständig ist, die eben muss schauen muss, dass alles läuft. Du machst rund um die Gedanken, geht es meinem Kind gut, was jetzt ist. Und nachher bist du weggesperrt da, im Frauengefängnis Dielsdorf, und du darfst nicht telefonieren. Du hast keinen Kontakt nach außen. Ich meine, ich habe gerade Hühnerhaut. Ich würde durchdrehen, ich nicht wüsste, ob es hier alles gut ist. Können die da die Frauen ein bisschen beruhigen oder ihnen sagen, es kümmert sich jemand? Oder wie geht es diesen Frauen psychisch und mental, wenn so etwas ist?
Es ist nicht, dass sie gar keinen Kontakt haben dürfen. Also Kontakte sind sogar sehr wichtig, oder? Das ist das, was ihnen auch Mut macht oder auch die Zeit durchzustehen. Aber über die Kontakte entscheidet die Staatsanwaltschaft. Und in der Regel bei der Inhaftierung dürfen sie ihre Familien benachrichtigen. Also das ist schon so. Also es ist nicht, dass sie jetzt überhaupt keinen Anruf machen können. Aber das ist dann ein Anruf bei den Staatsanwälten. Und nachher läuft das dann halt über Briefverkehr oder bei... Wenn Kinder dort sind, haben wir die Möglichkeit, mit WebEx Videocalls zu machen. Aber auch das nur, wenn die Staatsanwälte die Erlaubnis dazu geben.
Oder? Wie geht es denn den Frauen amigs psychisch? In welchem Zustand sind sie, wenn sie da ankommen?
Nicht gut, weil man muss halt bedenken, so eine Inhaftierung, das ist so ein einschneidendes Erlebnis für alle oder besonders in der Untersuchungshaft. Man weiß nicht, wie lange man in der Untersuchungshaft bleibt. Eben, man verliert draußen sehr viel, es ist der Job, den man vielleicht nicht wahrnehmen kann, Freunde, Familie, es geht ihnen schlecht, ja, man spricht dann so von einem Haftschock, oder wo auch sein kann, dass die Frauen Depressionen bekommen und wo die Mitarbeitenden dann auch besonders gefördert werden, diese Gespräche mit den Frauen auch zu führen, oder? Und wir prüfen natürlich auch vorab, wie ist die Beziehung zum Kind, es hat natürlich auch solche Delikte, wo es für uns nicht passt, dass das Kind mit im Gefängnis ist.
Wo wir also, auch ein bisschen Angst haben ums Kind vielleicht.
Genau. Also das Wohl vom Kind, das ist für uns immer oberste Priorität.
Kann man denn das gut einschätzen vorher, wenn man den Menschen nicht kennt?
Das kann man schon. Und bei uns sind da die Sozialdienste sehr involviert, oder? Die da auch wirklich Nachforschungen abklären. Also wie waren die Familienverhältnisse vorher? Gibt es da vielleicht schon irgendwelche Vorfälle, wo, wo dagegen sprechen könnten oder.
Was sind denn so die Delikte, die Frauen begehen? Ich nehme an, die unterscheiden sich im Vergleich zu den Männern.
Ja, also man kann sagen, so die Hauptdelikte bei uns, das sind Drogendelikte, Betrugsfälle, so, aber es hat auch alles. Also weniger Gewaltverbrechen, aber immer wieder, durchaus.
Wir haben jetzt vorher gesagt, als wir da durchgelaufen sind, haben wir manchmal so ein bisschen den typischen Gesichtsausdruck gemacht, so ein bisschen, das ist eigentlich eine Wohlfühloase für die Frauen, wir zahlen das mit unseren Steuergeldern, muss das dann sein? Und dann hast du uns doch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und halt auch gesagt, dahinter stecken Geschichten. Das sind oft nicht einfach Verbrecher, böse Menschen, sondern Geschichten. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was sind denn die Geschichten?
Es sind ganz unterschiedliche Geschichten. Es hat Frauen, die aus anderen Ländern kommen, die für ihre Kinder kaum das Essen kaufen können oder und sie auch nicht in die Schule schicken können, die quasi am Rande des Minimums leben, wo wirklich dann dieses Delikt begehen als letzte Möglichkeit, irgendwie der Familie oder den Kindern etwas zu ermöglichen. Das heißt nicht, dass sie dann böse sind, oder?
Das ist ja, das verstehe ich sogar. Auf eine Art. Und gleich eben, wenn man da rumschaut, ich will nicht ins Gefängnis und ich wünsche das niemandem und es ist nicht, also das will niemand, ist klar. Und gleich sehe ich da, sie haben eine Bibliothek, sie haben einen Fitnessraum, sie haben da aus einem Ping-Pong-Tisch, ihnen wird das Essen gekocht und serviert, sie dürfen arbeiten. Also es ist nicht nur schlecht und nicht nur das Schlimmste, wenn ich jetzt denke, ich bin hochschwanger und bin in einer schlimmen Situation, oder?
Wir sind ja Justizvollzug und Wiedereingliederung und das, was wir auch sagen, dass die meisten von diesen inhaftierten Frauen, aber auch Männer, sie kommen ja wieder raus, oder? Und jeder von ihnen kann unser Nachbar werden. Und wir wollen sie quasi auf dem Weg in ein deliktfreies Leben begleiten und dementsprechend auch betreuen. Das heißt, wir wollen ja nicht, dass sie krank rauskommen. Und wünscht man sich einen Nachbar, mit dem man da in Haft etwas gemacht hat, mit dem man Gespräche geführt hat, der gelernt hat, wie es ist, in der Gruppe zu sein, oder? Oder will man jemanden, den man einschließt?
Ja, und das ist jetzt aber auch ganz neu, dass ihr so oft das setzt. Ich meine, vor einigen Jahren hat es noch geheißen, 23 Stunden am Tag in der Zelle sitzen. Ja. Und ich habe die gesehen, da hat man noch rauchen. Bis wann hat man rauchen in der Zelle?
Rauchen?
Ja.
Seit ungefähr 4 Jahren sind wir nicht Raucher.
Ah, eben, also doch noch viel länger als eigentlich das offizielle Rauchverbot in den Räumen in der Schweiz schon ist. Aber es ist wirklich so, also ich denke, du bist gestraft, also eben, wir wollen ja nachher dann auch wieder mal rausgehen. Man ist gestraft mit dem Freiheitsentzug, man ist gestraft, gerade als Mutter auch noch, oder, mit dem, dass man Kinder so sieht. Ihr habt uns vorher noch Besucherräume gezeigt. Haben wir auch noch mit so Trennscheiben, so richtig oldschool, wie man es halt vom Film kennt, aber auch so kleine Räume, wo so ein bisschen wie beim Doktor im Wartezimmer ein paar Spielsachen und so. Was erleben die da auch für Emotionen? Wenn eine Frau jetzt eben da drin ist, ohne Kontakt, höchstens vielleicht ein Videocall, vielleicht aber auch nicht, nachher kommt ihr das 3-jährige Kind da rein. Ich meine, ich könnte fast, mir da fast tränen, aber wenn wir das vorstellen, das sollte immer gerade auf sich beziehen. Was erleben die da?
Da erleben wir sehr viel und das ist, und auch ich bekomme da immer noch Gänsehaut, weil das sind genau so die Sachen, die einem auch ans Herz gehen. Also so speziell Kinderbesuche oder wenn eine Frau länger bei uns inhaftiert ist und bis zu der Genehmigung vom Staatsanwalt es dauert, bis sie dann das Kind wieder in die Arme schließen kann und es dann soweit ist, da erleben wir ganz viel.
Also erzähl mal etwas, dass wir uns das nachvollziehen können. Wie ist denn das?
Also es ist mit einer der eindrucksvollsten Geschichten, die ich erlebt habe. Das war eine Frau, das ist schon Jahre her, sie wurde schwanger verhaftet, hat das Kind geboren, konnte das Kind aber nicht bei sich behalten aufgrund von ihrem psychischen Zustand. Also sie war eindeutig nicht in der Lage, sich um das Kind zu kümmern. Das Kind wurde fremdplatziert. Sie hat während bestimmt einem Jahr hat sie das Kind nicht gesehen. Also dann nach einem Jahr hat sich angefangen, ihr Zustand so weit zu stabilisieren, dass das Kinderheim uns kontaktiert hat und dass wir so einen ersten Versuch gemacht haben. Und das war damals in der Zeit, ich glaube, einer der ersten Kinderbesuche in der Untersuchungshaft ohne Trennscheibe. Und das Kind ist dann gekommen und es war so ein emotionaler Moment, also für das Kind, wo am Anfang aber auch schüchtern war und für die Mutter, die ganz behutsam auf das Kind zugegangen ist und auch für die Mitarbeitenden, weil Es war einfach, also es sind einige Tränen gelaufen dort, oder? Und wir haben die Besuche über bestimmt ein halbes Jahr immer wieder gemacht und man hat das Ganze wie beobachten können, wie gut diese Besuche der Mutter tun, also wie sich ihr Zustand so weit stabilisiert hat, dass, wie gesagt, das ist eine ganz andere Person und wie das kleine Maikli aber auch immer mehr Vertrauen in die ganze Situation und immer mehr Bindung zu ihrer Mutter aufbauen konnte, oder? Und das war auch ganz toll, wie wir damals mit dem Kinderheim zusammengearbeitet haben. Das ist nicht selbstverständlich, die sich auch wirklich darum bemüht haben, dass diese Beziehung stattfindet. Mhm. Und es gibt ganz viele solcher Besucher. Also ich denke, so generell mit Kindern ist es immer mit Emotionen verbunden.
Absolut. Und gerade auch so beim kleinen Kind, also ich habe jetzt auch ein 1,5-Jähriges und ein 4,5-Jähriger, ist aber dann auch nochmal ein riesen Unterschied, oder? Was sie verstehen und was nicht. Ich kann mir vorstellen, bei einem 1-Jährigen ist es noch eher unkomplizierter, oder? Man kann sich wieder annähern. Aber wie ist das mit so etwas grösseren Kindern, die aber auch noch nicht so gross sind, dass sie es wirklich verstehen? Also vielleicht so um die 3. Wie ist das? Das ist für mich dann schon noch schwierig zu nachvollziehen. Die Mama ist jetzt im Gefängnis. Oder wie geht das? Wie sagen wir das einem Kind? Wie gehen die damit um?
Das ist immer sehr individuell. Also wir haben so ein Büchlein, das heißt Tim und das Geheimnis der blauen Pfote, wo unsere Sozialdienstmitarbeiter und Mitarbeiterinnen das den Familien schicken. Das ist eine Möglichkeit, diese Geschichte vorzulesen. Oder? Und das ist wirklich dem Alter entsprechend. Also ich finde, es ist schon gut, Kinder auf das vorzubereiten, weil wenn ein Elternteil fehlt, dann spüren das die Kinder ja gleichwohl, oder sie spüren die Traurigkeit vom anderen Elternteil, sie wissen, irgendetwas stimmt nicht. Und indem man das dann positiv erklärt und vielleicht dann auch vor Ort kommt und es zeigt, nimmt das den Kindern die Angst. Also.
Ja, genau, das ist eine Frage, die ich kann, weil nicht jede Mutter, die da reinkommt, sind ja Kinder unter 18 Monate, sondern wahrscheinlich, ich stelle mir jetzt vor, die meisten Frauen, die da sind Mutter und Kinder sind irgendwo, je nachdem welches Alter. Genau. Wie oft darf man Muttertag besuchen? Dürfen sie jeden Tag kommen, wenn sie können und wollen?
Jeden Tag würden wir gar nicht schaffen, organisatorisch. Ah, ja. Und ich glaube, jeden Tag wäre es vielleicht auch für die Kinder zu viel, oder? Weil das ist doch mit Emotionen verbunden, dass die Kinder vielleicht auch mehr Zeit brauchen, das Ganze wieder zu verarbeiten, oder? Wir bei uns ist es einmal in der Woche.
Wo es dürfen einen Besucher haben? Oder?
Wo die Kinder die Eltern besuchen können.
Aber also dann generell, so eine Stunde oder wie lang?
Es ist in der Regel eine Stunde, aber wir sind bei Kinderbesuchen, sind wir da sehr offen. Also wir tun jetzt nicht nach einer Stunde sagen, weil es ist immer abhängig, wie ist das Kind. Also wenn jetzt gerade da eine ganz schöne Situation ist und sie sich annähern alles dann und wir die Zeit haben, dann lassen wir das. Dann ist
aber
es nicht die eine Stunde.
Immer in dem Besucherraum. Also das Kind darf nicht zum Mami irgendwann mal ins Zimmer. Also nein, zählen ist es ja. Nein. Und das ist ja dann schon eben. Ich denke jetzt, mein 4-Jähriger wäre jetzt nicht gerne eine Stunde einfach nur im gleichen Raum. Der würde dann etwas zeigen, gehen wir auf den Spielplatz. Also ich denke, eine Stunde mit einem Kind ist zwar schön, aber sie können nichts zusammen erleben, oder? Das ist halt so.
Doch, wir tun, also ich muss auch sagen, wir machen die Tür nicht immer zu beim Besucherraum. Das ist auch je nach Alter vom Kind. Also wir richten den Raum auch nach dem Alter vom Kind ein. Und je nachdem lassen wir die Tür auf. Wir haben auch Kinderbesuche, wo das Kind durch die Gänge gelaufen ist, oder? Und Fangis gespielt hat. Das gibt's alles. Also das ist uns völlig klar, dass wir nicht in dem Raum die Tür zumachen können. Und,
okay, das ist aber schön. Ja. Das ist schön. Dass ihr da individuell noch darauf eingehen. Ja. Ist auch nicht immer selbstverständlich. Ja. Oder für so eine Institution, wo wir so viele Regeln hatten. Ja. Wir sind reingekommen und haben ja überall, gell, hinter jeder Tür hast du wieder beschliessen müssen. Ja, überall sind wir von der Überwachungskamera, von der Person in der Zentrale verfolgt worden. Also das ist schon ganz, ganz streng alles überwacht. Ja. Ich habe noch einen Fakt, den ich nachgelesen habe und herausgefunden habe, den mich vorbereitet habe auf heute, der mich wirklich mega überrascht hat. Es nimmt mich jetzt Wunder, ich weiß nicht, ob ich es dir schon gesagt habe, wie viel Prozent der Inhaftierten in der Schweiz meinst du, sind Frauen?
Gute Frage.
Wenig.
Weniger.
Ja, viel weniger, als ich denke, 5-6%.
Ja.
Das ist schon, das ist unglaublich. Ich denke, so vielleicht 40%, aber 5-6%, das ist einer von 20 Leuten. Hat das echt ein bisschen damit zu tun, dass viele Frauen Mütter sind oder wollen Mutter werden und vielleicht ein grösseres Verantwortungsbewusstsein haben? Oder was könnt ihr euch das vorstellen, wie das zu tun hat? Weil wir sind ja eigentlich nicht unbedingt die relaxteren und netteren Menschen, also jetzt als Männer, das kann man ja nicht sagen.
Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, es hat sicherlich was damit zu tun, aber vielleicht auch sind auch Frauen weniger impulsiv und handeln weniger aus dem Affekt. Es ist schwierig zu sagen.
Sie sind weniger verwünscht worden.
Nein, du vielleicht. Ja. Spannend, ja. Aber was du vorhin noch interessant gesagt hast auf dem Rundgang, wir tun mehr so gegen uns selber ein bisschen schiessen oder uns selber etwas antun, eher als Männer. Männer gehen eher gegen aussen, ja.
Das ist das, was ich beobachtet habe. Wo ich angefangen habe, haben wir auch eine kleine Männerabteilung gehabt. Und so der wesentliche Unterschied zwischen inhaftierten Männern und Frauen ist sicherlich auch die Lautstärke. Also in einem Frauengefängnis ist es viel lauter. Also es ist wirklich wie das Klischee, aber es ist sehr viel Drama, Intrigen. Das ist es. Und was wir aber auch beobachten konnten, dass die Frauen eher die Aggression gegen sich selber richten, also mit einem selbstverletzten Verhalten. Sie haben eher psychische Probleme, wo die Männer dann wiederum die Aggression mehr nach außen richten. Also da kommt es eher in Männergefängnissen so zu Zwischenfällen anderer Art, oder? Wo wir jetzt weniger mit zu tun haben. Bei uns sind sehr viel Gespräche, sehr viel Traurigkeit. Was halt auch ist, Frauen generell, die wir haben, haben auch je nach dem Traumata erlebt. Das ist bei Männern auch weniger, oder wo wir auch da ganz behutsam darauf vornehmen können, was ist da überhaupt passiert. Also es gibt auch andere Gründe, warum Frauen Delikte begehen, oder?
Ja, ich stelle mir es aber noch schwierig vor, die Gratwanderung zwischen einerseits Aufseherin sein und halt auch schauen, dass Respekt herrscht, dass man auch irgendwie eine Autoritätsperson bleibt und gleich irgendwie so ein bisschen versuchen, noch ein bisschen eine Art ein begleitender Freund zu sein. Wie schafft man das? Oder schafft man das überhaupt?
Das schafft man, und das ist aber auch die große Herausforderung, die wir jetzt gerade angehen. Wo ich angefangen habe vor 14 Jahren, waren wir wirklich Aufseher, Aufseherinnen. Also da war der Schwerpunkt auf Sicherheit, auf Inhaftierte einschließen und weniger auf den Betreuen. Und jetzt mit den Jahren hat sich der Beruf so stark verändert, dass wir eigentlich sagen, wir sind wirklich Betreuer. Und wir sind der Meinung, dass je mehr wir betreuen, desto mehr ist die Sicherheit auch gegeben. Und diese Abgrenzung, es ist ein Grat, oder? Man muss das wie können. Und,
also nehmen sie dann dich noch ernst, wenn du jetzt so auf sie eingehst, weißt? Aber wie schaffst du das dann? Bist du dann gleich manchmal auch, dann sagst du so fertig? Weil ich nehme an, es sind ja nicht Leute wie jetzt wir vier, die da sitzen, die einfach so, oh, okay, jetzt sind wir ruhig, jetzt müssen wir, sondern sie haben ja auch mal gegen eine Regel grob verstoßen, sonst wären sie ja nicht da. Also wie tut man dann schauen, dass sie sich gleich an Regeln halten?
Mit Vorbild sein, oder? Und auch ihnen auch die Möglichkeit zu geben, zu erfahren, wie mache ich Sachen richtig. Also es ist schwierig zu erklären.
Aber muss man manchmal mal durchgreifen?
Ja, man muss es. Und ich vergleiche das auch oft mit Kindererziehung. Es ist wie mit Kindern. Also ich habe auch eine Tochter, sie ist 7, oder? Und es geht auch soweit gut, aber irgendwann mal kommt dann einfach ein Stopp. Und da finde ich, ist es auch wichtig zu erklären, warum Stopp? Und was hat es nachher für eine Konsequenz, oder? Und auch unsere Inhaftierte, es gibt Konsequenzen auf Verhalten. Also wenn es nicht funktioniert, oder dann gibt es einen Zelleneinschluss, oder dann gibt es ein Einkaufsverbot, oder? Also Sie wissen schon, es ist alles möglich, aber bis zu einem gewissen Punkt.
Und jetzt eine ganz andere Frage, aber ist mir nur so in den Sinn gekommen, wenn ich mich so ein bisschen in dich rein versetze, wenn du da rausgehst und vielleicht gehst du im Mikro posten, was auch immer, und um dich herum schaust. Und du erlebst natürlich da viel auch Leute, die von der Straße kommen oder im Armut leben oder so vorher. Oder auch da natürlich. Wenn du die Leute anschaust oder siehst, was die Leute zum Teil für Probleme haben, denkst du dann für dich nicht manchmal, hey, ihr habt keine Ahnung, wie hart das Leben kann sein? Oder kannst du das gut trennen? Jetzt in deinem Kopf.
Ich kann das schon sehr gut trennen. Ich glaube, das ist auch so eine Charaktereigenschaft, die ich jetzt von mir sagen kann, ich bin generell ein positiver Mensch. Und ich finde, ich bin auch viel gereist in meinem Leben und ich weiß, was es für Probleme auf der Welt gibt, dass ich jetzt finde, wir haben ein super Leben hier und wir können froh sein über das, was wir haben. Und mir ist aber auch bewusst, dass es die Menschen gibt, denen es nicht so gut geht. Aber ich gehe jetzt nicht raus und ich verurteile andere Personen, die das vielleicht so denken oder die das nicht so erfahren haben. Also mir ist bewusst, ich arbeite in einem speziellen Umfeld, wo vielleicht viele da so den Einblick noch nicht dazu haben.
Mhm. Hast du denn vielleicht auch manchmal so persönliche Beziehungen mehr oder weniger zu gewissen Inhaftierten? Also weißt du, dass du irgendwie sagst, das Schicksal geht mir jetzt halt noch länger nach, oder kannst du das wie gut abgrenzen?
Ich kann das sehr gut abgrenzen. Also es gibt schon Sachen, die gehen mir nahe. Also das ist auch, ich finde, das ist auch wichtig. Man darf auch Gefühl zeigen. Aber ich nehme Sachen nicht mit nach Hause. Das passiert eigentlich nicht. Es gibt Sachen, die mich ärgern ab und zu und ich denke, das hat jetzt nicht sein müssen. Vielleicht kommt das noch schnell, aber das ist ganz normal, wie in jedem Beruf auch.
Also, was ist denn dein Werdegang? Das haben wir vielleicht gar noch nicht.
Ja. Ich habe ursprünglich, ich bin in Polen geboren, bin dann mit 10 Jahren mit meiner Familie nach Deutschland aufgewachsen und habe die Hotelfachschule dort gemacht und habe auch lange im Beruf gearbeitet.
Sind wir doch heute im Hotel?
Ja. Es hat durchaus Parallelen, aber wie ihr schon gesagt habt, es ist für die Inhaftierte schon eine Strafe genug, weil sie können nicht wie im Hotel, so wie ich das aus dem Hotel kenne, alles selber bestimmen. Sie dürfen das Essen nicht aussuchen. Es ist alles an Zeiten gebunden. Es ist alles strukturiert. Es hat Regeln, oder? Das hat man im Hotel alles nicht. Aber so die Infrastruktur, das hat schon Parallelen, ja.
Aber du bist jetzt nicht Polizistin oder so?
Nein.
Ah, nicht? Okay, als Aufseherin, dann ist man, hat man dort einen
Nein, man anderen ist, wir sind eigentlich alles Quereinsteiger. Mhm. Und nach ungefähr 2 Jahren, nach ein bisschen Berufserfahrung, machen wir eine Ausbildung zu Fachperson Justizvollzug. Mhm. Das ist eine 2-jährige Ausbildung in Fribourg, wo dann die ganzen Kenntnisse vertieft werden. Also es gibt Module wie Psychologie, Recht, Medizin, also wo unsere Mitarbeitenden ausgebildet werden.
Mega spannend, ja. Habe ich gar nicht gewusst. Lernt man wieder immer etwas Neues. Ja. Aber hat auch Polizisten da, die bewaffnet sind zum Beispiel für einen Ernstfall oder so?
Nein. Also wir in den Gefängnissen, wir haben keinerlei Waffen, weil man sagt auch immer, jede Waffe kann auch gegen dich verwendet werden. Und sollte es zu einem Notfall kommen, dann werden wir durch die Polizei unterstützt. Ja. Also.
Vielen Dank, Isabella, für den Einblick ins Juve, im wahrsten Sinne vom Wort, für all die, die auch schauen wollen, wie das dann konkret aussieht, wenn wir von einem Kinderzimmer reden, im Gefängnis, oder eben wie so eine Zelle ganz genau gestaltet ist. Das könnt ihr jetzt machen. Entweder folgt ihr der Go oder mir auf Instagram, betretet unsere Gruppe auf Facebook bei Two Moms, oder ihr folgt gerade selber am Juve, die haben seit neuestem nämlich auch Social Media. Danke viel mal und alles Liebe dir.
Two Moms ist dir präsentiert worden von der Migrobank. Die Bank, die die Menschen ins Zentrum stellt und ihnen dabei hilft, täglich bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Und das mit einem einfachen und direkten Zugang zu allen Banking-Dienstleistungen. Je nach deinem Wunsch ganz digital oder auch mit einer individuellen Beratung. Tschüss.